ARD.
Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei Fakt ab. Wir treffen uns hier sozusagen an der Kaffeemaschine und quatschen über schräge Wissenschaft. Wenn wir im Bild bleiben wollen, wir servieren euch hier die frisch gebrühten Fakten aus der Forschung, heiß und aufputschend. Heute mit der Kaffeetasse in der Hand
Julian Estlen
und Eneas Roch,
was
der
hast du
Dekan
in der Hand?
Des Dezimalsystems.
Ah! Du hast, was hat man als Dekan des Dezimalsystems in der Hand? So ein Stab mit Zahlen obendrauf.
Ich habe auf jeden Fall heute Mathe-Thema dabei, nämlich Neuestes von der Weltmeisterschaft im Excel.
Oh, natürlich, selbstverständlich. Okay, ich bin richtig gespannt. Ich habe ein sehr süßes Thema dabei, und zwar Axolotl. Weißt du, was das ist, die Axolotl?
Ich habe letztens durch Zufall gelesen, dass die auf Deutsch, glaube ich, Schwanzlurch heißen.
Ja, richtig.
Ja. Aber ich habe noch keinen gesehen in live, nein.
Ich glaube, ich habe auch noch keinen live gesehen. Ich habe sie eine Zeit lang mit Grottenolmen verwechselt. Die sind auch ganz toll. Es war eine Zeit lang mein Lieblingstier. Grottenolme sind auch so, naja, regenwurmartige kleine Dinge, die in Höhlen leben. Und Axolotl, das ist der mexikanische Schwanzlurch, ist leider vom Aussterben bedroht. Und die gibt es so in braun, grün und auch pink. Und ich glaube, in pink sind sie so am bekanntesten. Die haben so Puschel um den Kopf. Also die haben so Kiemenäste, heißt es auf richtigem Deutsch. Die kommen so hinterm Kopf raus und die sehen immer aus, als würden sie so ein bisschen grinsen. Also vielleicht habt ihr oder hast du so eine Vorstellung davon, grobes. Und diese Axolotl sind nur in zwei Seen beheimatet in Mexiko und werden so 20 Zentimeter groß. Und was ich sehr, sehr lustig finde über die haben keine Zähne, weil die machen nicht so eine Metamorphose durch beim Erwachsenwerden, sondern die bleiben praktisch für immer Babys. Und deswegen haben sie auch keine Zähne. Und deswegen haben sie eine sehr starken, sehr gute Saugfähigkeit. Also sie saugen ihre Beute eher an, als dass sie sie zerkauen. So, zwei Sachen, warum ich grundsätzlich von den Tieren besonders begeistert bin. Einmal, die können ihre Gliedmaßen nachwachsen lassen und deswegen sprechen wir auch drüber, weil da gibt es Forschung zu. Und das Zweite, ich habe mich tatsächlich mal ein Semester lang sehr intensiv mit diesen Tieren beschäftigt, in meinem Fach Medienkulturforschung. Dazu aber auch später mehr.
Ja. Ich bin total auf die Folter gespannt. Was gibt's Neues über Axolotl?
Also, die größte Axolotl-Kolonie außerhalb Mexikos ist nicht so weit weg von uns, in Wien. Da leben richtig viele, ich glaube 1500, mehrere tausend auf jeden Fall. Und da geht es ziemlich hart zu. Den Tieren werden nämlich regelmäßig Arme und Beine abgehackt, weil eben genau das erforscht wird, was ich gerade gesagt habe, dass sie ihre Gliedmaßen nachwachsen lassen können. Und wir könnten jetzt über Tierversuche sprechen.
Überraschender Twist dieser Story. Ich war gerade im Gedanken noch so, die größte Axolotl-Kolonie außerhalb Europas. Und stell mir vor, wie so irgendwie im Stadtwald von Wien sich irgendwie 1000 Axolotl aufhalten. Und plötzlich kommt raus, zack, Arm und Beine. Also die Kolonie ist offenbar nicht in der Natur, sondern in einem Labor.
Ja, die Kolonie ist in einem Labor und es geht echt hart zu. Ständig wird da das Hackebeil angesetzt und zack, zack, zack. Weil diesen Tieren, also einem Jungtier zum Beispiel, wächst so ein Arm oder ein Bein in 2 Monaten nach und einem erwachsenen Tier so in 6 Monaten. Und das Krasse ist halt, die können wirklich jeden Teil des Körpers nachwachsen lassen. Ich meine, wenn jetzt 100% des Gehirns weg sind, dann vielleicht nicht so, aber sehr, sehr viel können sie nachwachsen lassen. Und,
also nicht jeden Teil.
Ich glaube nicht jeden Teil. Müsst ihr jetzt nochmal verifizieren?
Also Kopf, wenn du einen Kopf abmachst?
Ich glaube, dann ist es tot.
Schlecht, ne? Ja.
Aber ich sag mal Gliedmaßen.
Gliedmaßen, ja.
Okay, eventuell muss ich im Nachgang hier nochmal was einfügen, aber ich glaube, es ist richtig. Und das Interessante ist halt, dass so auch richtig Gelenke mit nachwachsen können. Ne? Also wenn du den Arm abhackst, dann weiß der Axolotl, ich muss erst einen Oberarm, dann Ellbogen und dann muss ich den Unterarm wachsen lassen. Und das ist halt schon eine ganz schön krasse Superkraft. Und auch Organe können sie erneuern. Also wenn da irgendwie mal so ein Stück vom Magen weggesaugt wurde von einem anderen Axolotl, dann können die den auch nachwachsen lassen.
Und weggesaugt?
Ja, ja, ich habe doch gesagt, die knabbern ja nicht, die saugen.
Das war mir temporär entfallen. Dieses Wissen wurde weggesaugt.
Dieses kurz abgesaugt, genau. Und diese Forschung, die könnte halt Menschen einfach helfen, zum Beispiel wenn du eine Rückenmarksverletzung hast oder so. Ne? Also wie könnte das vielleicht wieder nachwachsen? Bei Menschen gibt es ja schon enorme Fortschritte. Ne? Also dass menschliche Zellen teilweise zu Stammzellen umprogrammiert werden können und im Labor ist es möglich, zum Beispiel menschliches Rückenmark aus embryonalen Stammzellen nachzubilden. Aber die Forschung bei den Axolotl, die könnte das alles noch ein bisschen mehr voranbringen. Und wenn wir mal einmal kurz reingehen, was da eigentlich so der Hintergrund ist, Das finde ich schon auch richtig spannend, weil das, es gibt ja in unserem Körper unglaublich viele Gewebearten, Proteine, Botenstoffe, die sind alle da irgendwie miteinander verwoben, wenn es darum geht, irgendwas muss wachsen. Und es ist aber ja wichtig, dass die...
Protein würde ich jetzt nicht zu Gewebe zählen, aber
ja,
es gibt Stoffe.
Stoffe. Es gibt Dinge. Wir sagen Stoffe, Dinge, die
oder
zusammenarbeiten
Stoffe,
müssen.
Dinge, ja, Dinge.
Botenstoffe, genau. Es gibt Gewebearten, Komma, Proteine, Komma, Botenstoffe. Ah, ja. Das wollte ich sagen. Ja, die Kommata waren nicht mit dabei. Und im Zentrum von diesen ganzen Prozessen stehen die Fibroblasten. Davon schon mal gehört?
Ah, ja. Ja. Da haben wir letztens bei Fakt 8 drüber gesprochen, über Penisfibroblasten.
Ah ja, richtig. Ich erinnere mich. Möchtest du noch mal kurz zusammenfassen?
Ich weiß nur, dass die wichtig waren für die Erektion, aber und dass die den Blutfluss irgendwie regulieren. Aber hier bei den Axolotln spielen die auch eine Rolle, oder?
Genau, ja. Also bei Menschen sind die zum Beispiel bei Narbenbildung verantwortlich, also da mit dabei. Und bei Axolotl können eben diese Fibroblasten
seit 1900 zuständig für Narben und Erektion.
Ja.
Vertrauen Sie in unsere jahrelange Erfahrung.
Und bei Axolotl können die sich eben wieder in Stammzellen zurückbilden, aus denen dann wieder verschiedene Zelltypen werden. Also diese Fibroblasten, die wollen die sich da ganz genau angucken. Ja, und ich bin fasziniert. Ich will mal nach Wien fahren und mir die ganzen Axolotl angucken, weil sonst können wir sie ja nur in Mexiko anschauen so richtig. Und,
Also ich möchte nicht ins Horrorlabor und mir diese armen Viecher angucken.
Aber weil du Horrorlabor sagst, warum habe ich mich mit Axolotl beschäftigt? Weil ich ein halbes Semester lang Vorlesungen zu Gruselgeschichten belegt hatte. Und es gibt eine sehr, sehr bekannte Gruselgeschichte von Julio Cortázar.
Aber sie war nur ein Tagebucheintrag, als er einmal in Wien war und durch Zufall das Horrorlabor besichtigt hat.
Nein, die Geschichte ist, er hat in Paris gelebt. Wir machen einen kurzen Ausflug in die Literaturwissenschaft. Und ich weiß nicht, ob das wahr ist, dass es in Paris ein Aquarium mit Axolotl gab, im Botanischen Garten oder so. Aber auf jeden Fall handelt die Geschichte davon, das ist praktisch, ich sag mal so, der Kafka oder die kafkaeske Geschichte auf Spanisch. Dieser Mensch schaut sich diese Axolotl immer wieder an und schaut in die Augen von diesen kleinen süßen Tieren. Und irgendwann verschwimmt das Ich des Menschen mit dem Axolotl und der Mensch wird zum Axolotl. Ja, womit man sich in meinem Studium so beschäftigt hat, tipptopp, war eine tolle Geschichte. Es ist auf jeden Fall der Stoff, aus dem Albträume sind.
So ein Axolotl-Aquarium hätte ich auch gerne. Ich frage mich gerade, wo in Paris das man, also warum man das machen sollte. Meine erste Assoziation war jetzt nicht ganz klischeefrei. Vielleicht als Delikatesse.
Mhm.
Ja, der langweilige Froschschenkel. Mhm. Aber wie wär's denn mal mit einem leckeren Axolotl-Ellbogen?
Ich meine, in Asien wurden die auch teilweise gezüchtet als Delikatesse. Ja.
Diesen Leuten wäre es zu wünschen, dass wenn sie einmal einen schweren Unfall haben, was ich ihnen natürlich nicht wünsche, und sie vertrauen auf die neueste moderne Medizin und wollen sich den Arm nachwachsen lassen, gehen dazu ins Axolotl-Labor, dass ihnen dann ein Axolotl-Arm nachwächst, mit dem man überhaupt nichts machen kann, weil er viel zu klein ist. Oder so ein Püschel. Wie heißt der Püschel? Ein Kiemengeflecht oder was war das?
Moment, ich muss nochmal gucken, dass ich es nicht falsch sage. Kiemenäste. Kiemenäste, ja. Also einen schicken Kiemenast hätte ich auch gern, muss ich schon sagen. Ja.
Da muss man halt gucken, dass man nur den Nachwachsmechanismus kopiert und nicht, also den Inhalt. Schwierig.
Das stimmt. Nee, aber die Prozesse, das wollen sie rausfinden, ja. Eine Sache noch, weil wir kommunizieren ja auch privat miteinander, Ineas, und wir benutzen ja
ist
nicht
mir aufgefallen?
Den Standard-Messenger, so, weil dir Datenschutz auch wichtig ist, sondern wir benutzen einen anderen, blauen. Und der benutzt das freie Axolotl-Protokoll für die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Guck mal, jedes Mal, wenn ihr jetzt jemanden textet, könnt ihr an uns denken oder an Axolotl.
Ich möchte mehr Sport machen. Deshalb melde ich mich vielleicht an zur Weltmeisterschaft in Excel.
Für sehr muskulöse Finger, oder was?
Natürlich gibt's das. Ich war ein bisschen verblüfft, aber eigentlich gibt's ja alles. Und warum sollte es nicht auch E-Sport geben, nicht nur irgendwie Zombies abballern, sondern halt auch Tabellenkalkulation.
Verrückt.
Also es gibt diese Weltmeisterschaft und es ist genauso, wie man sich es vorstellt. Es ist eigentlich überhaupt nicht überraschend, aber es ist cool. Ich gebe dir mal eine Beispielaufgabe aus der Qualifikationsrunde. Du kennst das beliebte Spiel Galgenmännchen?
Ja, Hangman.
Hangman. Ich habe bei der Recherche erfahren, dass das im angloamerikanischen Raum auch öfter Snowman heißt. Etwas freundlicher finde ich, also da schmilzt mit jedem Schritt dem Schneemann irgendwas weg.
Wie, aber muss ja, man das dann auch malen? Weil bei Hangman ist doch der Gag, ja, dass man ein Bild malt. Wie malt man denn schmelzenden Schneemann? Entschuldigung.
Das habe ich jetzt nicht verstanden, aber fand es erstmal ein bisschen freundlicher, nicht so.
Ja,
nicht
fair.
So,
okay.
Martialisch. Also, eine Seite gibt es Regeln. Ja, kannst dir im Excel-Sheet angucken, ungefähr eine DIN A4-Seite, da stehen die Regeln. Wie geht eigentlich dieses Snowman oder Hangman oder Galgenmännchen? Und hier ist es noch eine Variante, die wird dann da beschrieben. Du bekommst Punkte. Und zwar für jeden richtig geratenen Buchstaben bekommst du Punkte, aber von Runde zu Runde, also wenn du den vierten, den fünften, den sechsten Buchstaben richtig rätst, gibt es nach einer bestimmten Regel immer weniger Punkte. Ne? Also der erste richtige Treffer gibt viele Punkte und so weiter. Und mit jedem weiteren richtigen Treffer nimmt das ab. Und so sammelst du dann Punkte. Wenn du gewinnst, also vor Ablauf des Schneemanns es richtig rätst, dann wird deine bis dahin gesammelte Punktzahl mal 2 genommen. Und wenn du verlierst, also der Schneemann erst kaputt ist, bevor du das Wort raus hast, dann wird deine bisherige Punktzahl durch 2 geteilt. Das sind die Regeln.
Okay. Und wie spielt man das jetzt mit Excel?
Und jetzt bekommst du ein Protokoll von verschiedenen Spielrunden. Da siehst du, aha, das und das Wort sollte geraten werden und hier sind die Buchstaben, die geraten wurde. Dann ist da was weiß ich, S, R, W, G, L, O, N, Q, ja, und vorne solltest du das Wort raten, was weiß ich, Axolotl zum Beispiel. So, und dann ist deine Aufgabe rauszufinden, wie viele Punkte gab es für dieses Spiel.
Okay.
Und dann hast du da 10 zu ratende Begriffe und jeweils 10 fiktive Runden, welche Buchstaben geraten wurden untereinander. Und dann musst du selber rausfinden, wie viele Punkte gab es. Also musst rausfinden, sind die Buchstaben, die da genannt sind in diesem Protokoll, sind die in dem Wort drin? Läufst du ins Timeout, weil du mehr Buchstaben raten musst, als der Schneemann Teile hat und so? Ja.
Ich versuche dir zu folgen, aber ich bin immer noch nicht dabei. Warum Excel? Hä?
Also es ist ja eine Möglichkeit, das in Excel rauszufinden. Du hast eine Tabelle mit 10 Wörtern drin und hinter jedem Wort stehen nochmal irgendwie 20 Buchstaben, die irgendjemand halt bei Hangman gespielt hat.
Aha.
Und dann rausfinden, hier dieses fiktive Regelwerk angenommen, wie viele Punkte gab es dafür. Ich gebe dir ein anderes Beispiel aus einer fortgeschrittenen Runde. Stell dir vor, es gibt eine Insel mit 3 verschiedenen Sorten von Bären und du hast einen Laden und verkaufst Picknickkörbe an TouristInnen und du hast 6 verschiedene Picknickkörbe im Angebot und du hast eine Liste, was in jeder Sorte drin ist. Also Picknickkorb 1, was weiß ich, Kinder Edition mit Schokoriegeln und irgendwie sowas oder Sorte 2, Öko, da hast du nur Nüsse drin, irgendwie sowas, ne? Kannst du dir halt vorstellen. Und du hast eine große Preisliste, wie viel die einzelnen Zutaten kosten. Und du hast eine Preisliste, wie viel jeder Picknickkorb kostet. Und dann hast du bestimmten Warenbestand. Du kannst also ermitteln, wie viel Umsatz machst du, wenn du einen Korb verkaufst. Das ist einfach, der Korb kostet $20, also $20 Umsatz. Aber wie viel Gewinn machst du eigentlich damit? Du hast nur eine Liste, was die Einzelzutaten kosten und eine Liste, was in dem Korb drin ist. Soweit eine normale Excel-Aufgabe. Jetzt wird es noch ein bisschen nett. Du hast auch einen Deal mit den Bären. Nämlich, wenn ein Bär einen Korb klaut und ihn zurückbringt, dann bekommt der Bär dafür ein Geschenk aus deinem Laden. Und du hast natürlich dann den Korb, angenommen, da ist noch nichts verzehrt worden, wieder in deinem Warenbestand drin. Und dann hast du eine fiktive Karte von der Insel mit Bärenstandorten und du hast auch eine Liste, welcher Bär einen wie großen Aktionsradius hat. So ein bisschen wie bei Schiffe versenken, so A5, B3, da ist ein Bär und hier ist die Picknick-Location von Familie Meier. Und dann musst du checken, ist Familie Meier in Bärenreichweite und wie viel Gewinn hast du gemacht, wenn die einen bestimmten Korb gekauft haben und der Bär den geklaut hat und so weiter und so weiter.
Ach,
und dann
Scheiße.
Auf Zeit, los geht's.
Boah, da muss man erstmal diese Textaufgabe verstehen. Das ist ja Hölle.
Ich fand das richtig cool. Und was ich so ein bisschen erschreckend fand, war, erst habe ich auch gedacht, so ja, langweilig, so eine Excel-Meisterschaft, da wirst du halt irgendwas ausrechnen. Und während ich das gelesen habe, habe ich schon gemerkt, wie ich im Kopf überlegt habe, wie ich das machen würde.
Du bist einfach Mathematiker durch und durch, Ineas.
Ich befürchte, das hat mich total angesprochen. Von wegen so, oh, Backe, da musst du erstmal jetzt diese Bärenstandorte und den Aktionsradius mappen. Dann musst du so eine Pivot-Tabelle machen zwischen der Einkaufsliste, die du im Laden hast, und der Preisliste mit deinen Warenkörben. Ja, Wahnsinn. Also, ich habe durchaus Bock, da teilzunehmen. Ich könnte das durchaus machen. Denn es läuft das ganze Jahr. Das ist eine sehr lange Weltmeisterschaft.
Okay.
Es gibt jeden Monat eine Runde.
Mhm.
Ist im Januar gestartet. Und das große Finale findet dann statt im Dezember. Also es geht irgendwie bis in den Herbst rein und bis zum Herbst sind es nur Textaufgaben, die du per E-Mail bekommst und da kannst du zu Hause einfach dich dran versuchen und nachher nach einer Musterlösung gucken. Und ab Oktober sind es Online-Runden und da ist das auch Antreten gegen andere und dann ist das große Finale in Las Vegas. Und wenn du das gewinnst, winkt dir ein Preisgeld von $25.000. Du kannst aber auch nur als Gast hingehen und da wird beworben, kauf dir jetzt ein Ticket fürs große Finale. Du triffst 25 coole Speaker, 30 verschiedene Topics und 16 Top-Excel-Modeler. Also du kannst deine Lieblings-Excel-Sportler da, Excel-Modeler live treffen.
Okay, ja, Elias, dann schauen wir mal, mit welchen 15 Leuten du dann da sein wirst. Elias, hast du schon mal von der Amstrad-Formel oder vom Smog-Index oder vom Lix-Lesbarkeitsindex gehört?
Amstrad habe ich schon mal gehört, weil ich glaube, das ist irgendwie ein Kürzel für die amerikanische Statistical Society oder so. Den Smog-Index kenne ich auch, weil ich ein Kind der 80er bin. Im Sinne von Smog. Wann ist Wetter Smog?
Aha. Zum Glück
länger nicht mehr, aber ich glaube, du willst auf was anderes raus.
Ja, die haben alle was mit Sprache zu tun. Auch der Smog-Index. Der hat nichts mit dem tatsächlichen Luftsmog zu tun, sondern mit Smog und Verschmutzung in Texten. Steht für, ich finde die Abkürzung grandios, Simple Measure of Gobbledygook. Ich habe Gobbledygook, habe ich auch wieder ein englisches Wort gelernt. Das ist das englische Wort für Kauderwelsch, also wenn Leute einfach nicht klar in ihren Texten sind. Und diese verschiedenen, ich sag mal, Formeln oder Indexe, die wurden verwendet von der Uni Hohenheim. Und zwar hat die Uni Hohenheim die Haushaltsreden im Bundestag untersucht auf Verständlichkeit. Ich finde, das ist eine tolle Forschung. Und das Interessante ist, Haushaltsreden haben einen Durchschnittswert von 15 Punkten auf diesem Verständlichkeitsindex. Ich glaube, es gibt 20 insgesamt. Und
klingt doch gut.
Das ist immerhin etwas verständlicher als die Reden von Vorstandsvorsitzenden von DAX-Konzernen. Aber im Vergleich zu Doktorarbeiten in Politikwissenschaft, die haben nur eine Verständlichkeit von 4,3. Das ist ja grauenvoll.
Ich habe jetzt die Details dieses Smog-Index noch nicht absorbiert. Dass ein Fachtext komplizierter und kauderwelschiger ist als eine Rede, die sich an ein breites Publikum richtet, verwundert mich jetzt erstmal nicht.
Das stimmt. In Fachtexten kommen natürlich mehr Fremdwörter vor oder auch in...
Da kommt mehr, wie heißt das? Gobbledygook?
Gobbledygook, genau. Das stimmt. Das ist nicht überraschend, aber man soll ja eigentlich auch seine Arbeiten an der Uni verständlich schreiben. Aber natürlich, das ist nicht grundsätzlich überraschend, aber ich finde dann doch interessant, ich dachte mir so, ich will jetzt natürlich die Namen wissen. Ich will, wer von unseren Politikerinnen und Politiker formuliert denn schön oder wer formuliert denn weniger verständlich für die Forscherinnen und Forscher? Ja. Was für Worte kommen da vor? Was ist der Rekord für den längsten Satz? Und ich habe mir das mal angeguckt, was sie da rausgefunden haben. Also wie gesagt, es gibt so verschiedene Indexe, die zum Beispiel gucken, Länge der Sätze oder Länge der Worte oder wie viel lange Sätze auf wie viel Text. Ne? Also da gibt es so verschiedene Ansätze, wo sie sagen, das ist jetzt einfach ein Hinweis auf einen verständlichen Text oder weniger verständlichen Text. Und sie sagen aber, bevor man diese Studie durchliest, eine Sache ist ihnen ganz wichtig. Wichtiger als die formale Verständlichkeit ist der Inhalt. Unfug wird nicht dadurch richtig, dass er formal verständlich formuliert ist. Das war denn sehr wichtig.
Würde ich unterschreiben, ja.
Ich finde so einen netten Satz. Unfug wird nicht dadurch richtig, dass er formal verständlich formuliert ist. Das ist sowas, das hätte auch mein Deutschlehrer gesagt damals. Ne? So ein 60-Jähriger mit so einer Nickelbrille. Das ist so ein richtiger Boomer-Spruch. Naja, ich habe mich drüber gefreut.
Aber es war.
Ja, natürlich.
Meine alte Deutschlehrerin hat immer gesagt, schlechte Wörter werden nicht dadurch besser, dass man sie in Anführungsstriche setzt.
Auch gut. Ja. Der können wir da dazu schreiben. Also gehen wir einmal kurz die Parteien durch und dann gucken wir mal, was wir noch für schöne Worte gefunden haben.
Also was wird jetzt hier gewichtet? Also was ist dann besonders wichtig für gute Verständlichkeit? Kurze Sätze oder einfache Wörter oder guter Inhalt oder
also, eine Mischung? Also, ich sag dir mal alles, was schlecht ist. Monster- und Bandwurmsätze, Sätze, die über 20 Wörter beinhalten. Anglizismen und Denglisch, gibt auch Punktabzug. Fremdwörter und Fachwörter geben auch Abzug, also Worte, die man nicht direkt erfassen kann. Oder auch Worte mit mehr als 6 Zeichen werden auch abgezogen. Und halt so diese
Haushaltsdebatte.
Ja, so Wortkomposita und Nominalisierung. Ne? Also dieses Rindfleisch-Etikettierung, sonst was, Überwachungsgesetz. Also deutsche Sprache, schwere Sprache, viele Worte zusammen.
Und generell die Nominalisierung.
Genau.
Ist, glaube ich, noch was anderes nochmal, ne? Das ist doch, dass du nicht sagst, wir untersuchen, sondern es erfolgt
die Untersuchung.
Genau.
Ja, ja. Was übrigens bei uns auch hier im Radio und im Podcast, das lernt man ganz am Anfang, das sollte man nicht tun. Ja. Genau, also das haben sie, das ist alles, was so angeguckt wird. Ne? Das,
so spricht ja auch keiner, dass man das lernen muss, ist krank, weil du würdest ja auch nicht, deinen Freunden sagen, hey, gestern fand ein Besuch des Kinos statt.
Ja.
Dort erfolgte ein Ansehen des Films.
Ja.
So, also, ne?
Das ist ganz wild, dass wir das einfach so. Naja, man denkt halt, das ist irgendwie schlau, aber es ist null schlau, weil kein Mensch versteht dich dann. Naja, wir wollen hier einmal auf die Parteien gucken. Genau. Also, was denkst du, wer hält denn formal die verständlichsten Reden?
Formal die verständlichsten? Kann man das aus der Partei? Ich hadere noch damit, die Partei als ganze Gruppe zu sehen. Ich könnte jetzt bestimmt Einzelpersonen nennen, die ich einfach für gute Redner und Rednerinnen halte.
Ja.
Geraten, wer... Ich glaube, populistische Parteien reden im Zweifelsfall auch verständlicher.
Mhm.
Und bei denen es mehr um Inhalte geht, die benutzen eher komplizierte Wörter.
Das ist jetzt natürlich eine Meinungsäußerung von dir.
Ja, genau. Soweit würde ich mich aus dem Fenster lehnen. Und deswegen jetzt meine, sag die Lösung. Was ist rausgekommen?
Genau. Also man muss sagen, die Unterschiede sind jetzt, es bewegt sich so im 5-Punkte-Bereich. Aber bei den Haushaltsdebatten haben sie jetzt rausgefunden, die Linkspartei hält im Schnitt die formal verständlichsten Reden, dicht gefolgt von der Union. Und den letzten Platz belegen die Rednerinnen der Grünen. Das bewegt sich aber so von 16,5 bis 13,6 Punkte. Ne? Also so riesig ist der Unterschied jetzt nicht, muss man auch sagen. Und wenn man auf die einzelnen Rednerinnen und Redner guckt, die Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat im Vergleich die formal am besten verständlichste Rede gehalten mit 19,2 Punkten. Also das ist wirklich sehr nah am Ideal. Und den letzten Platz belegt Steffi Lemke mit 8,2. Buh! Ich finde es total spannend. Ich muss ja echt, wenn man mal so ne rumseppt, manchmal kommt man ja so auf so Bundestagsdebatten, wenn man die da mal sieht, muss man drauf achten.
Oder wenn man absichtlich einschaltet, auch das soll passieren.
Würde mir nicht passieren. Doch, manchmal gucke ich tatsächlich so rein. Interessant ist natürlich, wie schneidet denn Scholz ab zum Beispiel?
Hat er schon mal eine Rede gehalten?
Redet er überhaupt? Wow, jetzt werden wir ein richtiges Kabarett hier.
Oh, richtig politisches Kabarett.
Richtig politisch. Ja, die sind eher weiter hinten. Ne? Die haben insgesamt paar 80 Reden untersucht, oder paar 80 Rednerinnen und Redner. Scholz auf 57 und Mr. Merz, Oppositionsführer, soll hier natürlich auch genannt werden, auf Platz 71. Ja, also da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben. Schöne Worte, die ich gefunden habe, sind unter anderem konsumtiv, neues Wort für mich. Weißt du, was konsumtiv heißt?
Nee.
Das sind die Art von Ausgaben, die im laufenden Haushaltsjahr von Nutzen sein sollen. Ja. Dann defetistisch.
Defetieren kenne ich.
Defetistisch hat Habeck benutzt. Komisches Wort. Muss ich jetzt hier kurz mal nachgucken, was das denn bedeutet. Habe ich nämlich nicht gemacht. Defetistisch. Von Defetismus erfüllt durch ihn gekennzeichnet. Ja, jetzt müsst ihr wissen, was Defetismus heißt. Zustände der Mutlosigkeit oder Schwarzseherei.
Also ja. Defekieren ist was anderes.
Defekieren ja. Gehört aber, sag ich mal so, zum ähnlichen schimpfwortartigen, weiß nicht, vielleicht Bereich.
Defetistisch.
Ja. Und ein schönes, langes Wort, was sie gefunden haben, ist Ausländerbeschäftigungsförderungsgesetz. Auch so ein Kandidat zum Unwort des Jahres. Was mir sehr gut gefallen hat, ist auch noch der längste Satz. Was denkst du? Wie lang ist der längste Satz, den sie gefunden haben? Mit wie vielen Worten?
Wie viele Wörtern?
Stimmt, Wörtern. Entschuldigung.
ich sag jetzt einfach mal 20.
Nee, 82.
Nee, oh.
Ja, und
interessant. Aber dann war es bestimmt eine abgelesene Rede, weil man automatisch schon kürzere Sätze macht, wenn man frei spricht.
Auf jeden Fall, ja. Aber das sind, abgelesene Rede. Also die Basis waren Protokolle von Stenografinnen. Also die haben das schon wirklich so aufgeschrieben, wie es dann auch gesagt wurde. Aber ich meine, diese 82 Worte, das ist super lang. Das sind mehrere Zeilen. Kommt aber nicht an den Rekordhalter für den längsten Satz in der Literaturgeschichte ran.
Das ist bestimmt James Joyce oder so, 300 Seiten.
Es war jahrelang aus Les Miserables ein Satz mit 823 Worten, die armen SchauspielerInnen, und wurde aber abgelöst von The Rotters Club 2001 von Jonathan Coe, 13.955 Wörter. Da sind unsere Politikerinnen und Politiker zum Glück weit von entfernt.
Schon wieder rum. Unsere kleine Kaffeesession rund um verrückte Wissenschaft. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns bitte ein paar Sterne da, schreibt uns eine Bewertung, empfehlt uns weiter. Auch wenn es euch nicht gefallen hat, bitte das Gleiche, empfehlt uns weiter. denn das wäre doch cool, wenn noch ein paar andere Leute in den Genuss kommen, coole und lustige und verrückte Wissenschaft mit uns zu feiern. Das machen wir bei Fakt ab. Ich freue mich drauf, euch bei der nächsten Folge wieder zu hören. Wir sagen für heute tschüss.
Ja, tschüss, macht's gut und folgt uns auf Instagram, da könnt ihr uns auch finden. Manchmal posten wir lustige Bilder. Vielleicht poste ich diesmal eins von einem Axolotl. Bis nächste Woche.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Moin Giorno, ich bin Martina, ich bin die mit dem Pony.
Und ich bin Greg, ich bin der mit dem Bart.
Zusammen haben wir einen Podcast und der heißt
Pony und Bart.
Unser Recap der Woche, damit ihr immer mitreden könnt. Taylor Swift und Travis Kelce.
Man hat ja als Paar immer so erste Male. Ich rede jetzt gar nicht von Sex, sondern so erstes Mal ins Kino gehen.
Ja.
Erstes Mal Tür offen lassen, wenn man aufs Klo geht. Haha, lustig.
Ist bei uns immer noch nicht.
Ja. Wirklich,
immer
noch
dir
zu?
Mal wir immer noch. Hä, natürlich. Wow, was wird jetzt für ein Pass aufgemacht?
Was sind die wichtigsten Themen? Was geht gerade viral? Was gibt's Neues bei den Streamingdiensten, beim Sport und überhaupt so auf der Welt?
Und lustig wird's meistens auch.
Eure Themen, euer Podcast. Pony und Bart.
Hört doch gerne mal bei uns rein. Den Link findet ihr in den Shownotes.